Geliebte Geschwister, ich bin sehr traurig, dass ich euch jetzt nicht sehen kann. Ich vermisse euch und bete, dass wir uns schon bald wiedersehen dürfen. Wir Pastoren und Diakone beten für euch, dass ihr feststeht in der Gnade des Herrn. Und möge Gottes Wort uns auch jetzt stärken. Und ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zu Kolosser Kapitel 3. Wir wollen weitermachen in unserer Reihe durch den Kolosserbrief. Schlag gerne mit mir auf zu Kolosser Kapitel 3. Ich lese uns die Verse 8 bis 10. Und hier schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist: Jetzt aber legt auch ihr das alles ab: Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen Menschen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Amen. Letzten Mittwoch hörten wir, dass wir uns nicht mit den Sünden abfinden, sondern sie abtöten müssen. Mortificatio, das Töten der Sünde in uns. Noch einmal zur Erinnerung lese ich uns die Verse 5 bis 7. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind: Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Also damals, als wir noch keine Christen waren, da lebten wir wie alle anderen Menschen im Ungehorsam, in Ungehorsam. Eigentlich verdienten auch wir den Zorn Gottes für alle unsere Sünden, aber dem Herrn sei Dank, er hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zur Erlösung. Er hat uns gerettet durch seinen Sohn und sein neues, ewiges Leben geschenkt, dass wir jetzt als Söhne des Gehorsams leben können. Und ebenso sollen wir gegen die in uns wohnende Sünde streiten und sie abtöten. Und der Apostel Paulus nennt uns nun noch weitere sündige Handlungen, die wir nicht mehr dulden sollen, sondern die wir ablegen sollen. Vers 8: Jetzt aber legt auch ihr das alles ab: Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht. Achtet darauf. Der Apostel sagt, legt auch ihr alles ab. Er sagt nicht, legt wenigstens etwas ab oder zumindest teilweise, nein, er sagt alles. Wir sollen uns konsequent von allen Sünden in unserem Leben trennen. Wir sollen nichts dulden, nichts akzeptieren, nichts als gegeben hinnehmen, uns mit nichts abfinden. Wir sollen alles ablegen. Und denkt daran, der Apostel schreibt hier an Christen. Das heißt, ja, Christen haben immer noch zu kämpfen mit Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändlichem Reden, sogar Lüge. Aber ein Christ duldet das alles nicht länger. Wir sollen alles ablegen. Wie so ein altes, schmutziges, stinkendes Kleidungsstück, das wir von uns abstreifen und entfernen und entsorgen. Es passt nicht länger zu uns. Der hat uns gereinigt, befreit von all dem Schmutz. So ziehen wir dieses alte, verdreckte, sündige Kleidungsstück aus. Und zwar alle Kleidungsstücke, allesamt. Keines davon gefällt uns noch. Wir wollen keines weitertragen. Wir fühlen uns darin nicht mehr wohl. Wir verabscheuen diese alte Kleidung. Wir trennen uns davon. Es passt nicht mehr zu unserem neuen Leben als Söhne des Gehorsams. Jedes einzelne Kleidungsstück der Sünde muss raus, weg damit, auf Nimmerwiedersehen. Ja, aber was sind das für Dinge, die wir keinesfalls mehr anlassen dürfen? Nun, den Apostel geht es jetzt konkret um den Umgang miteinander, vor allem in der Gemeinde. Er zählt besonders hässliche Sünden auf, die Beziehungen, die Gemeinschaft zerstören, Beziehungskiller könnte man sagen. Dinge, die wir keinesfalls bei uns im Umgang miteinander in der Gemeinde und auch außerhalb der Gemeinde akzeptieren dürfen. Vor allem nicht in der Gemeinde, denn es bringt Spaltung und Trennung, es zerstört Beziehungen. Paulus nennt zunächst zwei Worte, die häufig zusammengenannt werden: Zorn und Wut. Beide Worte sind im Grunde wie Zwillinge. Sie werden häufig zusammengenannt und die griechischen Wörterbücher sagen, diese Worte sind im Grunde synonym, austauschbar. Wenn man diese beiden Worte voneinander unterscheiden möchte, dann vielleicht so. Zorn ist etwas, das eher überlegt ist, also was durch intensives Überlegen entsteht. Man denkt immer und immer wieder über eine Sache nach, die einen verärgert, und Zorn ist etwas, das darum anhaltend, andauernd, tiefsitzend ist, während Wut eher das Spontane, plötzlich, häufig Unüberlegte und Unbedachte ist, dieser Ärger, der aus dem Affekt herauskommt und dann schnell auch wieder verfliegen kann. Bei beiden Wörtern geht es um deine innere Verfassung, um deinen Gemütszustand, um deine Emotionen. Was ist Zorn? Nun, dir begegnet etwas, das dir sehr missfällt und du denkst darüber nach und heftiger Ärger darüber entsteht in dir. Also zum Beispiel aufgrund einer Kränkung, einer Enttäuschung oder Versagen oder sonst irgendetwas entsteht heftige Aggression in dir, wie so ein Feuer, das in dir brennt und das nicht erlöscht, dass man, ja, dass das immer weiter lodert, ein anhaltender, nicht nachlassender Grimm und Groll im Herzen, eine andauernde Aggression, dass man ein tiefsitzendes Hassgefühl oder vielleicht sogar Vergeltungsdrang hat, furchtbar wütend ist. Also man hat sich intensiv über etwas Gedanken gemacht, so dass eine festsitzende, zornige Einstellung entsteht. Und dabei geht's nicht bloß um das Ausleben des Zorns. Schon bevor Kain den Stein aufhob, um seinen Bruder Abel zu erschlagen, hatte er ihn schon unlängst in seinem Herzen getötet. Darum sagt das Gesetz Gottes in Levitikus Kapitel 19, Vers 17: Du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen. Von diesem Zorn nicht zu trennen ist das Zweite, das der Apostel nennt, nämlich die Wut. Diese kann sehr impulsiv, sehr spontan, sehr stürmisch sein. Also eine heftige, aggressive Emotion, die sehr schnell entsteht und aufbrausend sich entlädt, aber die dann auch schnell wieder verflogen ist, weil man sich schnell wieder einkriegen kann. Wenn einem eine Situation nicht passt, wenn einem etwas ärgert, wirklich stört, dann kommt es häufig zu dieser heftigen Gefühlsäußerung des Wuts. Also dein Gesicht läuft rot an, die Stimme wird lauter, man schreit, man brüllt, man schimpft, man flucht, man äußert seinen Ärger mit wilden Gesten und wirft vielleicht Teller oder sonstige Gegenstände um sich, man schlägt mit den Fäusten auf den Tisch oder man tritt gegen irgendetwas. Ja, man wird vielleicht sogar gewalttätig den Mitmenschen gegenüber. Und das kommt plötzlich überein. Wir haben da viele Redewendungen im Deutschen, also man zittert vor Wut, man kocht vor Wut, man schäumt vor Wut, man platzt vor Wut. Ja, im Grunde bist du dann wie so ein Vulkan, also es kocht in dir, es brodelt, man reizt dich und plötzlich kochst du über vor Wut. Es kommt zu einem unkontrollierten Wutausbruch. All der angesammelte Frust, all der Ärger, der sich angestaut hat, entlädt sich plötzlich auf deinen Mitmenschen und man tobt vor Wut. Der Apostel Paulus sagt uns, dass wir solche negativen, aggressiven Einstellungen unseren Mitmenschen gegenüber nicht haben sollten. Ob jetzt bedacht oder unbedacht, ob jetzt langsam entwickelt oder spontan, wir sollen nicht unbeherrscht, hitzig, aggressiv sein. Wir sollen nicht gleichgültig sein gegenüber der Sünde. Es gibt auch einen heiligen, angemessenen Zorn. Aber 99% der Fälle sind wir einfach nur wütend und jähzornig, weil man uns persönlich gekränkt hat, weil uns etwas nicht passt. Es geht hier nicht um einen heiligen Zorn, um Gottes Ehre. Nein. Wir fragen in diesem Moment nicht nach dem Besten unserer Mitmenschen, wir lieben nicht unsere Feinde oder die, die uns irgendein Unrecht antun, sondern wir entwickeln eine Aggression gegen sie ein. Wir sind innerlich auf Angriff, auf Feindseligkeit gebürstet. Wir sollen Zorn und Wut nicht dulden. Einen Sohn des Gehorsams erkennst du daran, dass er nicht unbeherrscht einfach sündige Aggression auslebt, sondern selbst beherrscht, die Fassung bewahrt. Darum, Frag dich, wie ist deine innere Verfassung? Wohnt da Zorn und Wut in dir? Also anhaltender Grimm und Groll, aggressiver Ärger über Menschen, tiefsitzende Bitterkeit und Feindseligkeit? Und sind da in deinem Leben auch diese spontanen Wutausbrüche? Nun, so sollte es nicht sein. Tu Buße, leg das alles ab. Das passt nicht zu einem Bürger des Himmels. Es ist keine passende Kleidung. Es ist nicht angemessen für einen Sohn, eine Tochter des Gehorsams. Leg das alles ab. Es zerstört Beziehungen. Also Zorn, anhaltender Hass und Bitterkeit, Aggression vergiften jede Beziehung und zerstören sie. Und auch spontane, unkontrollierte Wutausbrüche macht das Miteinander zu einer Qual. Immer die Befürchtung haben zu müssen, dass dein Gegenüber wieder mal aus der Haut fährt. Und wer ist schon gerne mit einer jähzornigen Person zusammen, die im Grunde eine tickende Zeitbombe ist und regelmäßig explodiert? Nein, ein Christ muss selbst beherrscht sein. Lern, diese Dinge abzulegen. Nicht zu verdrängen, nicht zu ignorieren, sondern wirklich sich davon zu trennen, bewusst, von allem Zorn und allem Wut, vor aller Wut. Denn gerade wenn man Zorn und Wut duldet im Leben, dann entsteht dadurch allerlei Böses. Und das ist das Nächste, was der Apostel hier nennt, die Bosheit. Wir sollen die Bosheit ablegen. Das Wort Bosheit ist recht allumfassend, es meint alle Gedanken, Worte und Taten, die gegen Gottes gutes Gesetz, gegen seine guten Gebote gehen. Also alles, was gut ist, alles, was sich gegen das Gute stellt, ist die Bosheit. Im Kontext geht es dem Apostel vor allem um unser Miteinander, also wie wir miteinander umgehen, wie wir einander behandeln. Und hier sagt der Apostel, sollen wir alle Bosheit ablegen. Bosheit tut dem anderen nicht wohl, sondern schadet ihnen. Also Bosheit verübt Gemeinheiten, ist fies, ungerecht, stiftet Unfrieden und Unheil, ist auf Streit aus und schadet dem Nächsten, will dem Nächsten, den Mitmenschen, Schlechtes, tut ihm Schlechtes an. Paulus sagt in Römer 13, Vers 10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Sie ist nicht boshaft. Leg alle Bosheit ab, alle bösen Absichten, all das, was anderen schadet, sie in böswilliger Weise verletzt und kränkt. Alle Gemeinheit, das passt nicht mehr zu dir, deine Mitmenschen schlecht zu behandeln, das gehört sich nicht für einen Sohn des Gehorsams. Schlechtes Verhalten ist unter unserem Niveau, unter unserem himmlischen Niveau. Es zerstört Beziehung, wenn man den Eindruck hat, dass der andere einem gegenüber fies ist, gemein, ungerecht, böswillig. Wenn man den Eindruck hat, mein Gegenüber sucht nicht mein Bestes, ist nicht interessiert an mein Wohl, sondern er tut mir nicht wohl. Er hat ungute Absichten, er führt Böses im Schilde. Dabei heißt es in Römer 12, Vers 10, in der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Boshaftigkeit darf es bei uns nicht geben. Wir sollen ständig nach dem Guten trachten, was unseren Mitmenschen angeht. Aber woran erkennt man denn jetzt, ob jemand vielleicht böswillig ist? Also was könnte es Böses geben, was man jemanden anderen antut, was jemand anderen schadet? Nun zum Beispiel das Nächste, was Paulus nennt. Lästerungen. Wir sollen Lästerungen von uns ablegen, wir sollen uns davon trennen. Lästerung meint häufig in der Heiligen Schrift einfach schändliche Worte, die man gegen den heiligen Namen Gottes ausspricht, also Gotteslästerung. Hier in diesem Kontext geht es vor allem um das Schlechtreden deiner Mitmenschen, also dich abfällig über jemand anderen zu äußern. Das kann verborgen geschehen, also heimlich, im Stillen, schlecht über andere zu reden, Schlechtes über sie zu verbreiten, also sich über jemanden, der nicht anwesend ist, sich abfällig und kritisch und boshaft zu äußern. Also hinter dem Rücken reden, üble Nachrede. Ja, man kann es sich dann einfach nicht verkneifen, alles aufzuzählen, was die anderen so schlecht machen und wie schlecht sie doch sind. Also andere schlecht darzustellen, um sich möglichst selbst besser zu fühlen und sich selbst als gut darzustellen. Jemanden möglichst ins schlechte Licht zu rücken, damit man selbst gut dasteht. Ja, hast du das gehört, was der schon wieder gemacht hat? Lästern. Klatsch und Tratsch. Man sucht nicht das Wohl und die Ehre des anderen. Man verteidigt nicht seinen Ruf, nein, man bringt den Menschen in Verruf. Man schadet seiner Ehre, indem man Falsches oder vielleicht Übertriebenes verbreitet. Oder indem man nur eine Seite darstellt. Oder auch tatsächlich, indem man wahre Schwächen und Verfehlungen weiterträgt, die man hätte eigentlich für sich behalten sollen, beziehungsweise hätte persönlich bei der Person ansprechen sollen. Denn in unserem Gemeindebund versprechen wir einander tatsächlich, in dem 5. Versprechen, wir geloben, des anderen Schwachheiten und Fehler in Sanftmut und Liebe zu ertragen und sie weder außerhalb noch innerhalb der Gemeinde jemanden zu offenbaren, es sei denn gemäß Christi Anweisungen und den Anordnungen des Evangeliums für einen solchen Fall. So, Lästerung kann heimlich passieren. Man offenbart es jemanden, obwohl man es hätte gar nicht tun sollen. Es kann aber auch offen ins Angesicht geschehen. Also jemand ins Angesicht gemeine, fiese, verletzende, ungerechte, böse Worte an den Kopf zu werfen. Einen Menschen ins Angesicht zu lästern. Ja, einen Menschen in seiner Ehre herabzusetzen. Zu beleidigen. Eine Weise, mit einem Menschen zu reden, wie ein Sohn des Gehorsams es niemals tun sollte. Ihr Lieben, das zerstört Beziehungen, Lästerung. Lege all das ab gänzlich, dulde es nicht, ziehe es aus, streife es ab von dir, trenne dich davon. Lästerung darf niemals geduldet werden. Das Problem ist, dass wir sehr gerne lästern. Denn wenn man lästert, fühlt man sich ja so gut, weil man seinem Ärger, seinem Unmut einmal Luft machen kann. Man fühlt sich selbst so gut, wenn man andere schlecht redet. Nein, lass es sein. Hör auf damit. Leg alle Lästerung ab. Und so auch alles andere böse Reden, das unangemessen ist. Und das ist das Nächste, das der Apostel hier anspricht, nämlich schändliches Reden. Er meint damit verfaultes Reden, also Worte, die nichts Nütze sind, die keine Hilfe sind, sondern einfach nur Abfall. So mancher Mund ist eigentlich nichts anderes als ein Abfalleimer, gefüllt mit faulen, verdorbenen Worten, die zu nichts Nütze sind. Das meint Schimpfworte, aber auch obszöne Rede, dumme Witze, alles, was unangemessen und schändlich ist. Epheser Kapitel 5. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen, stattdessen aber Danksagung. Oder Epheser Kapitel 4, Vers 29. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Ja, das macht Beziehungen kaputt. Das zerstört Gemeinschaft. Wenn man Worte spricht, die schändlich sind, die man dann nicht mehr zurücknehmen kann, leg all das ab. Ja, und hier geht es nicht bloß nur um grobe Beleidigung. Um grobe, schändliches Reden. Es meint auch schon diese kleinen, sarkastischen Bemerkungen und Sticheleien. Johannes Calvin sagte einmal auf seinem Sterbebett zu seinen Freunden: Trachtet danach, dass es unter euch kein Gezänk oder scharfe Worte gebe. Denn manchmal gibt es ja solche Sticheleien. Diese werden natürlich auch zum Spaß stattfinden. Aber es kann durch sie eine Bitterkeit im Herzen entstehen. Ihr sollt euch davor hüten und in guter Eintracht und aller Freundschaft und Aufrichtigkeit miteinander leben. Ja, ein sehr weiser und wichtiger Ratschlag von Johannes Calvin. Hüte dich vor allem unnützen, faulen Geschwätz, Sticheleien und fiesen Kommentaren, es sei alles abgelegt. Wir alle fallen sehr oft, was das angeht. Wir müssen daran arbeiten, das alles abzulegen. Und wenn eine Rede in besonderer Weise schändlich ist, dann diese. Das nächste, das Paulus anspricht. Belügt einander nicht. Also, mit Absicht, die Unwahrheit zu sagen. Etwas zu sagen oder etwas vorzugeben, was nicht der Wahrheit entspricht. Um vielleicht etwas zu bekommen, was man will. Oder um sich besser darzustellen, als man eigentlich ist, weil man ein Heuchler ist. Kaum eine Sünde macht Beziehungen so kaputt, zerstört sie wie diese, wenn man einander anlügt, wenn man einander nicht mehr glauben und nicht mehr vertrauen kann. Falsche Worte, böse Worte rutschen einmal raus. Wollen es nicht kleinreden, diese Sünde, aber besonders groß ist diese. Einander bewusst zu täuschen, hinters Licht zu führen, betrügen durch Worte. Es ist ein besonders schweres Übel. Paulus sagt in Epheser 4, Vers 25, deshalb legt die Lüge ab, redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Also, sollten Körperteile, sollte das eine Körperteil das andere hintergehen, belügen, betrügen? Wir sind doch ein Leib. Man müsste einander vertrauen. Wir müssten offen und ehrlich und aufrichtig sein im Umgang miteinander. Wir sind Glieder. Wir sind ein Leib. Nun, in Offenbarung Kapitel 22 lesen wir, dass Hunde, Zauberer, Unzüchtige, Mörder, Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut, nicht eingehen wird in das neue Jerusalem. Nicht eingehen wird in den ewigen Himmel. Ihr Lieben, Lügen. Lügen ist eine ernste, schwerwiegende Sünde. Wir dürfen sie nicht dulden, unter keinen Umständen. Es zerbricht alle Beziehungen. Es bildet sich ein tiefes Misstrauen. Paulus zählt hier Dinge auf, von denen er zu den Kolossern sagt, in Kolosser 3, Vers 7, ihr lebtet einst in diesen Dingen. Das heißt, all das habt ihr einst getan. So sah euer Leben aus. Und wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir, dass wir alle diese Dinge getan haben. Alle Menschen leben in diesen Dingen. Die meisten tun sie sogar täglich. Sie sind täglich jähzornig und haben Groll im Herzen, lästern und lügen und reden böse Dinge täglich. Die Menschen leben darin. Und eigentlich kann man das nicht einfach ablegen. Ein Mensch kann sich ja nicht einfach ändern. Er kann ja nicht einfach die Gewohnheiten ablegen, die er sein Leben lang gepflegt hat. Darum sagt Gott in Jeremia Kapitel 13, Vers 23, kann ein Dunkelhäutiger seine Hautfarbe ändern oder ein Leopard seine Flecken? Dann könntet auch ihr Gutes tun, die ihr an böses Tun gewöhnt seid. Ja, Gott sagt, ihr seid an böses Tun gewöhnt. Das gehört zu euch. Die Sünde ist Teil eurer Natur geworden, wie eure Haut oder wie eure Fellfarbe. Ihr könnt sie gar nicht ändern. Ein Paulus sagt in Vers 7, unter denen, also die Söhne des Ungehorsams, seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Ja, ihr lebtet darin, diese Dinge gehörten zu eurem Leben, ihr wart daran gewöhnt, ihr konntet nicht anders, ja, ihr wolltet gar nicht anders. Aber wie soll man jetzt davon loskommen? Nur, es gibt nur einen Weg, es muss ein Wunder geschehen, ein Wunder der Gnade Gottes, und gerade das haben wir Christen erlebt. Wir können ganz anders leben. Warum? Vers 9. Belügt einander nicht. Da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen Menschen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Also, wir haben den alten Menschen mit seinen sündigen Handlungen ausgezogen. Das alte Leben gemäß dem alten Menschen Adam, das Leben in Sünde ist vorbei, ein für allemal ausgezogen, es gehört der Vergangenheit an. Unser altes Leben, die zahlreichen Sünden, alles ist uns vergeben. Die alte Lebensweise unter der Sünde ist vorbei, diese Handlungen gehören nicht länger zu uns. Der alte Mensch ist ausgezogen. Und, Vers 10, und ihr habt den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Also wir haben nicht nur den alten Menschen ausgezogen, wir haben auch den neuen angezogen. Also wir leben nicht länger nach dem alten Menschen Adam, ein Leben in Sünde. Wir leben jetzt den neuen Menschen, Christus, in Heiligkeit. Und nun leben wir anders, tatsächlich anders, nicht bloß eingebildet anders, sondern wirklich anders. Aber das Ganze ist nicht bloß ein einmaliges Erlebnis. Wir werden nicht in einem Moment vollkommen verändert. Es heißt in Vers 10, ihr habt den neuen Menschen angezogen, der erneuert wird. Das heißt, dieser neue Mensch, den wir in Christus angezogen haben, diese Neuschöpfung wird erneuert, also beständig mehr und mehr. Und wir selbst sind davon nicht der Urheber. Es heißt hier, dieser neue Mensch wird erneuert, und zwar erneuert von Gott. Ja, wir kämpfen gegen die Sünde, aber wir selbst können uns ja nicht wesensmäßig erneuern. Es ist Gottes Werk, es ist ein Schöpfungswerk. Er erneuert uns. Er arbeitet Tag für Tag an uns. Und wozu werden wir erneuert? Also was arbeitet und gestaltet der Herr in unserem Leben mehr und mehr? Der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Also der neue Mensch wird beständig erneuert zur Erkenntnis. Das ist das Ziel, zur Epignosis. Das ist wieder nicht das einfache Wort für Erkenntnis. Es ist das Wort für Erkenntnis, aber noch einmal verstärkt. Es meint die tiefgreifende, umfassende Erkenntnis. Nicht bloß kennen, sondern wirklich kennen. Tiefgehendes Vertrautsein mit Gott, umfassende, tiefgründige Erkenntnis und wahre Verbundenheit mit dem Herrn. Das ist also das Ziel dieser Erneuerung, den Herrn zu kennen und den Herrn zu haben. Dazu werden wir mehr und mehr erneuert, dass wir mit dem Herrn in tiefster Verbundenheit wandeln. Innigste, vertrauteste Gemeinschaft, den Herrn zu kennen und ihn wirklich zu haben. Worin erweist sich diese wahre Erkenntnis? Ja, nicht bloß einfach im Kopfwissen. Wir werden erneuert zu einer Erkenntnis, die zu einer wahren Verbundenheit, zu einem wahren Einssein mit dem Herrn, was sich worin äußert und gemäß was geschieht diese Erneuerung? Vers 10. Und den neuen Menschen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach oder gemäß dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Also die Erkenntnis, die wir durch die Erneuerung erhalten, geschieht gemäß dem Bild des Herrn, der diesen neuen Menschen geschaffen hat. Das heißt, du erkennst den Herrn mehr und mehr und wirst so mehr und mehr in sein Bild verwandelt. Es geht um Gottes Ebenbildlichkeit. Christusähnlichkeit entfaltet sich mehr und mehr in deinem Leben. Er gewinnt mehr und mehr Gestalt in deinem Inneren. Es ist fortschreitende Erkenntnis des Herrn, um fortschreitend dem Herrn ähnlicher zu werden. Den Herrn immer tiefgreifender zu erkennen, um immer tiefgreifender umgestaltet zu werden in sein Bild. Und noch einmal, es ist das Werk Gottes. In Vers 10 heißt es, und den Neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Unser Herr hat diesen neuen Menschen erschaffen in uns. Er hat diese gesamte neue Menschheit in Christus erschaffen. Es ist eine neue Schöpfung. Er erneuert uns mehr und mehr, so dass er in uns mehr und mehr erkennbar wird. Dass sein Bild in uns mehr und mehr zutage tritt. Weil das der Fall ist. Weil er dieses Werk tatsächlich an uns tut und der innere Mensch Tag für Tag erneuert wird durch seine Gnade, mehr und mehr gestaltet wird in sein Bild, weil du ihn mehr und mehr erkennst und darum ihn immer ähnlicher wirst, weil das so ist, bist du tatsächlich neu. Du bist ein neuer Mensch. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles ist neu. Jeden Tag erneuert dich Christus, der Herr, unser Gott und Vater, der Heilige Geist, in das Bild Gottes, in das Bild Christi, dass wir geistliche Menschen sind. Söhne und Töchter des Gehorsams. Und weil das der Fall ist, weil Gott dieses Wunder der Gnade tut in deinem Leben jeden Tag und nicht ablässt, der ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Darum lege nun alles ab. Halte nicht fest an diesem alten, abgetragenen, scheußlichen Lumpen der Sünde. Gib alles auf. Lass es fahren. Schaue auf diesen neuen Menschen, auf Christus. Schau, wie er aussieht, wie er ist von seinem Wesen. Und lege alles ab, was nicht zu diesem Bild passt. Das geschieht nicht einfach durch deine eigene Willenskraft und Stärke, dass du dich jetzt selbst zu einem moralisch besseren Menschen machen würdest. Nein, es geschieht allein in der erneuernden Kraft des Herrn, die er dir täglich darreicht. Denn er hat uns alles gegeben, wie Petrus sagt, zum Leben und zur Gottesfurcht. Und darum seid nun fleißig Seid nun fleißig, legt das alles ab, was nicht mehr passt zu diesem erneuerten Menschen in Christus. Wofür könnt ihr nun beten, wenn ihr das Angesicht des Herrn sucht? Nun, dankt dem Herrn, preist seinen Namen, dass ihr nicht mehr die Alten seid. Preist den Herrn für seine Neuschöpfung, für sein Werk in eurem Leben, dass ihr neue Menschen seid. Lasst uns ihm die Ehre dafür geben, denn es ist sein Werk, seine Schöpfung. Lasst uns ihm auch danken, dass er uns nicht nur Wiedergeburt geschenkt hat, sondern auch tägliche Erneuerung gibt, dass er immer weiter an uns arbeitet, so dass die alten, sündigen Handlungen mehr und mehr ausgezogen werden und wir mehr und mehr gemäß erneuert werden, diesem Bild Gottes. Lasst uns dafür beten, dass wir wirklich den Herrn immer besser erkennen, dass wir erneuert werden zu Erkenntnis, dass wir mehr und mehr lernen dürfen, wie sein Wesen, seine Heiligkeit, sein wunderbarer Charakter, seine Wesenseigenschaften sind. Und dass, wenn wir das bewundern und anbeten und bestaunen, dass wir darin mehr und mehr verwandelt werden in das gleiche Bild. Lasst uns beten, dass wir auch demgemäß handeln. Dass wir tatsächlich alles ablegen, was zu diesem alten Menschen, zu diesem alten Leben in der Sünde gehört. Lasst uns beten, dass wir tatsächlich jeden Tag Zorn und Wut und Bosheit und Lästerung und schändliches Reden und Lüge ablegen. Lasst uns beten auch, dass wir diese Zeit jetzt, wo wir eher alleine sind, wo wir diese Gemeinschaft miteinander gerade nicht so pflegen können, dass wir diese Zeit nutzen in der Stille, dass der Herr an uns arbeitet, dass wir mehr so leben, dass wir einander gut behandeln. Dass, wenn wir wieder zusammenkommen, dass wir sehen, wir sind in Christus Ähnlichkeit gewachsen, weil wir den Herrn insbesondere in unserem Kämmerlein und im Betrachten seines heiligen Wortes, dass wir gewachsen sind. Dass wir diese Zeit nicht verstreichen lassen, indem wir einfach im Internet surfen und irgendeinen Blödsinn machen und unsere Zeit verschwenden. Nein, lasst uns die Zeit nutzen, viel zu beten, viel zu flehen, dass sein Bild immer mehr Gestalt in uns gewinnt und dass wir, wenn wir zusammenkommen, Christus im anderen erkennen und merken, dass da ein Mensch ist, der tatsächlich Zorn und Wut und all diese anderen hässlichen Eigenschaften abgelegt hat. Ein Mensch, der gestaltet ist nach dem Bild Gottes. Lasst uns beten, dass das der Fall ist. Dass wir alle mehr und mehr verwandelt werden, mehr so leben, dass wir eben Bilder unseres Gottes sind. Möge der Herr uns das schenken, zu seiner Ehre und zum Wohl seiner Gemeinde. Amen. Lasst uns miteinander beten. Unser Herr Jesus Christus, wir beten dich an, wir neigen uns vor deiner Hoheit, vor deiner Schönheit, denn du bist makellos, niemand ist dir gleich, du bist vollkommen in all deinem Wesen, in all deinen Wegen, du bist unvergleichlich herrlich in all deinen perfekten Eigenschaften, in deiner Exzellenz, in deiner Majestät. Kein Fehl und kein Tadel ist an dir zu finden. Herr, wir staunen und neigen uns tief, denn wir sind ganz anders als du. Aber wir danken dir von Herzen, Herr, dass du uns nicht so gelassen hast, wie wir sind, sondern dass du uns neu gemacht hast in deiner Gnade, dass du Gestalt in uns gewinnst, dass du deine herrlichen Eigenschaften mehr und mehr in uns erkennbar werden, dass du uns erlöst hast, dass wir nicht länger Söhne des Ungehorsams, sondern Söhne des Gehorsams sind. Herr, lass das nicht bloß frommes Gerede sein, sondern Realität in unserem Leben. Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir den alten Menschen ausgezogen haben und immer mehr seine bösen Handlungen ausziehen. Herr, dass wir uns trennen von all den bösen Dingen, die noch in uns schlummern. Dass wir es nicht akzeptieren, nicht dulden, nicht beschönigen, nicht gutreden, sondern uns ein für allemal trennen von diesen Dingen. von allem Zorn, von aller Wut, die so spontan über uns kommt. Auch von dem Zorn, der so lang anhaltend ist, solch ein Groll und Grimm in uns, der sich über so langer Zeit entwickelt hat und so fest sitzt. Herr, wir bitten dich, dass du uns Gnade schenkst, uns davon zu trennen. Auch von aller Lästerung und allem schändlichen Reden. Von aller Lüge. Herr, hilf, dass wir uns davon trennen. Hilf, dass wir einander wohltun, einander guttun, einander Worte zusprechen, die Gnade beinhalten. Hilf, dass wir einander lieben und einander höher achten als uns selbst und mit Ehrerbietung dem anderen vorausgehen. Herr, schenke uns doch Christus Ähnlichkeit. Hilf, Herr, dass wir mehr und mehr wachsen in der Erkenntnis, in der tiefen Erkenntnis deiner selbst und dass du auf uns abfärbst und wir erneuert werden gemäß diesem Bild, das du selbst erschaffen hast. Der neue Mensch, die neue Menschheit, Christus, alles in allem. Herr, hab dein Werk an uns und hilf doch, dass wir diese Zeit jetzt nicht verschwenden, dass wir nicht einfach wie so viele diese Zeit nicht gebrauchen, um nachzudenken, sondern um uns abzulenken. Herr, hilf, dass wir nicht töricht handeln, sondern dass wir nachsinnen über dich und dein Wort, dass wir nachdenken über unser Leben und prüfen, wo wir nicht passend leben zu diesem neuen Menschen. Gib uns Erkenntnis, überführe uns von Sünde und erneuere uns, Herr, dass wir eine heilige und reine Gemeinde sind vor deinem Angesicht. Herr, bewahre uns, dass keiner von uns abfällt, sondern dass wir treu sind in diesen Tagen, wo wir einander nicht so ermahnen und nicht so sehen können, wie wir wollten. Herr, hilf, dass keiner diese Gelegenheit nutzt, um fleischlich zu leben, sondern hilf, dass jeder von uns dich sucht im Kämmerlein, um geistlich zu leben, zu beten, dass wir nicht in Versuchung fallen. Herr, schenk uns diese Gnade. Bewirk das alles in uns, denn du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir geben dir dafür die Ehre und beten dich an und preisen dich, dass du treu bist und uns bewahrst bis ans Ende. Zur Ehre deines Namens und zum Wohl deiner Gemeinde. Amen.